Willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont dabei und wir wollten über das Thema Stress sprechen und vor allem das wichtige Thema von Nackenschmerzen. Erstmal zu Dick, was kannst du uns zum Thema Stress erzählen? Kannst du das vielleicht ein bisschen eingrenzen, definieren?
Ja, guten Morgen. Stress ist im Prinzip ein Wort, was in den letzten Jahren überall gehört wird. Ja, die Kinder, wenn die am nächsten Tag eine Arbeit schreiben, dann sind sie in Stress. Es geht alles schnelllebig, es muss alles direkt sein, alles ist in großer Geschwindigkeitswahn und da sind wir auf einmal alle gestresst. Ja, das Stress ist quasi so ein Füllwort geworden für irgendein quasi viel zu tun hat. Aber wenn man wirklich über Stressen, das musst du ausschneiden. Wenn man aber schaut, was die Wissenschaft über Stress sagt, dann wird das eigentlich weniger, etwas spezifischer. Ja, Stress hat im Prinzip drei Bedeutungen. Ja, Stress kann einmal ein Stressor sein. Ja, das kann einmal ein Reiz sein, den man von außen bekommt. Ja, das kann ein rein körperlicher Reiz sein, ne, wenn man permanent laute Musik hört oder Geräusche draußen, Straßenverkehr, was an einem vorbeikommt, oder wenn man permanent grelles Licht hat, ja, das quasi dann für Augen dann ein Stressor ist, oder wenn man permanent irgendwelche Gerüche hat, oder wenn man permanent irgendwelche Sachen tragen muss, die nicht warm ist. Ne, das sind quasi alles physikalische Reize, die letztendlich dafür sorgen, dass wir dadurch in Stress sind. Also das heißt dann, Stress ist das Erste, es sind also die Stressoren. Dann der zweite Begriff ist von Stress ist, dass man sagt, okay, wie reagiert der Körper auf diesen Reiz von außen? Und wenn der Körper kann einmal reagieren mit Kontrolle und einmal ohne Kontrolle. Der Körper reagiert mit Kontrolle, wenn es meistens ein reiner physikalischer Reiz ist. Dann sind nicht so viele Emotionen dabei eine Rolle. Aber du weißt, Ivan, wir benutzen das biopsychosoziale Modell. Das heißt, es gibt nicht nur biologische Stressoren, sondern auch psychosoziale Stressoren. Ja, dass wenn man unter Druck gesetzt wird, wenn man eine schwere Belastung hat, ja, das kann beruflich sein, das kann auch privat sein. Und diese Stressoren, diese emotionale Stressoren, die bleiben dann nicht nur in einem bestimmten lokalen Teil vom Gehirn, sondern die gehen weiter. Ja, das sind dann Teile wieder, wie zum Beispiel der Hippocampus und die Amygdala, die dann auf einmal dann auch da mit einer Rolle spielen. Ja, wenn wir reine körperliche Stressoren haben, dann ist meistens nur der Hypothalamus, der quasi da in Anspruch wird. Stressoren, die sind dann letztendlich haben einen größeren Impact auf den Organismus, als die auf das Gehirn, als die reine physikalische. Dann die dritte Bedeutung von dem Wort Stress ist, wie reagiert unser Körper auf diesen Stress? Ja, das heißt, wie reagiert unser Körper auf diesen Reiz von außen, die entweder biologisch ist, zu kalt, zu warm oder eher auch psychologisch, zu viel Druck oder Trauer, negative Emotionen. Und all diese Stressoren, die sorgen dafür, dass in unserem Körper irgendwas passiert. Das heißt, unser Körper wird in eine Alarmbereitschaft gebracht. Wir nennen das auch ein ergotropes Tuning. Ja, wir werden auf einmal aufmerksam für alles, was es so gibt. Das heißt, wir hören auf einmal besser, wir sehen auf einmal besser, wir riechen auf einmal besser, wir fühlen auch auf einmal besser, manchmal zum Nachteil, wenn man dann auf einmal eine Allergie hat oder dass dann Sachen, die normalerweise nicht wehtun, die tun dann jetzt dann auf einmal weh. Diesen Zustand, dieses ergotropes Tuning ist letztendlich, was wir dann erleben. Ja, sodass man quasi sagen kann, okay, Stress, was ist das? Es gibt einmal Stress als Stressor, das heißt die biologische oder die emotionale Stress. Dann das zweite ist, wie reagiert das Gehirn darauf? Ist es ein kleines oder ist es eine große Situation? Oder die dritte, Art von Stress ist, welche Konsequenzen hat Stress für unseren Körper?
Jetzt hast du schon angesprochen, welche Konsequenzen hat der Stress auf unseren Körper? Ich wollte nochmal hier auf unsere Thematik zurückkommen, und zwar das Thema Nackenschmerzen. Sehr viele Klagen über Nackenschmerzen, vor allem Patienten und Menschen, die eben im Büro tätig sind, die eine sitzende Tätigkeit haben. Wie ist da der Stress zu beurteilen? Ist das häufig eine Ursache für Nackenverspannungen, für Nackenschmerzen?
Ja, das spielt sehr oft eine zentrale Rolle. Und da muss man an diesem Begriff Stress, muss man noch etwas hinzufügen. Und zwar, wenn wir in Stress geraten, dann wird unser Nervensystem wird hochgefahren, unsere Stresshormone werden ausgeschüttet. Und das ist im Prinzip auch in Ordnung, da ist nichts Falsches dran. Es wird erst dann ungemütlich, wenn dieser Stresspegel permanent da ist. Ja, das heißt, normalerweise ist es so, dass wir ein Stressniveau haben und dass wir mal Pause machen. Kommt der nächste, Pause, nächste, Pause, nächste, Pause. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Darauf sind wir gebaut. Aber wenn wir in einer Situation sind, wo das Stressniveau permanent hoch ist, ja, und es gibt sehr viele Menschen, die in einer Lebenssituation ist, wo quasi es keine Pausen gibt, dann ist letztendlich dann auch die Reaktion auf den Körper, ne, die dritte Form, also die dritte Anteil von Stress, ist dann dauerhaft da. Das heißt, Stress wird reguliert einmal durch Hormone, das sind einmal Stresshormone, und andererseits durch das sympathische Nervensystem. Und wenn ich permanent auf einem hohen Niveau in Stress bin, dann werden permanent Stresshormone und permanent das sympathische Nervensystem aktiviert. Und die Aktivierung von Stresshormonen und die Aktivierung des sympathischen Nervensystems, das hat Konsequenzen für unseren Organismus.
Und ja, das ist eine komplexe Thematik, wo Körper und Psyche miteinander einspielen. Aber hier mal auch nochmal eine ganz konkrete Frage. Kann man Stress auch mit Physiotherapie behandeln? Spielt Stress auch in der Physiotherapie eine Rolle?
Na, wenn man das, wenn man jetzt den Einfluss von Stress auf Nackenschmerzen sieht, dann muss man da noch einen draufsetzen. Das heißt, es ist nicht der Dauer der Stress, sondern es geht auch, was ein Faktor ist, wie die eine Rolle spielt, ob man Kontrolle hat über den Stress. Ja, wenn man freiwillig sich entscheidet, 3 Wochen lang mit dem Fahrrad quer durch die USA zu fahren, dann ist das ein Stressor, aber das ist ein Stressor, den man freiwillig wählt. Wenn man als Stressor hat, dass man einen nahen Verwandten pflegen muss, nachdem er aus einem Schlaganfall aus der Reha nach Hause gekommen ist und er eigentlich noch zu gut ist, um ins Pflegeheim zu kommen, aber trotzdem da 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche gepflegt werden muss, dann ist das ein Stressor ohne Kontrolle. Oder wenn man in ein Büro, was du gerade andeutest, wenn man da in ein Callcenter oder in ein Büro, wenn man permanent arbeitet, wenn es zu wenig Arbeitskräfte gibt, zu wenig Kollegen, wenn der Arbeitsdruck sehr hoch ist, wenn man sich an bestimmte Anforderungen erfüllen muss, wo man sich manchmal fragt in der Bürokratie, ob das überhaupt sinnvoll ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Aber man muss sie erfüllen. Und es gibt keine Pausen. Ja? Wir haben nicht diese Situation, dass wir immer mal wieder eine Pause haben, sondern es ist dieser Dauerstress. Ja, dann ist es für dich als Physiotherapeut, für mich als Physiotherapeut natürlich dann ganz wichtig, um zu sagen, okay, bei Patienten, die Nackenschmerzen haben, ist zu sagen, okay, wie sieht es aus mit deiner Pausenkultur? Ja, und viele Menschen haben dann die Neigung zu sagen, okay, ich mache mal nur eine kurze Pause, damit ich am Ende des Tages früher Feierabend haben kann und mich dann einkaufen kann und mich um die Kinder kümmern kann und damit quasi den Stresspegel weiter aufrechtzuerhalten. Und dann kommen Menschen zu uns mit Nackenschmerzen und man fragt dann, wie sieht es bei Ihnen in der Mittagspause aus? Also ich habe keine Mittagspause im Tag, durchgehend durch. Und dann abends habe ich Feierabend und dann ist es gut. Ja, so was du dann als Physiotherapeut das allererste machen kannst, ist sagen, okay, wie sieht es mit Pausenkultur aus? Das Zweite, was man als Physiotherapeut machen kann, ist zu sagen, okay, wie sieht es mit dem Faktor Bewegung aus? Weil wenn wir ein erhöhtes Stressniveau haben, dann haben wir die früher letztendlich in Kombination mit Aktivität, mit Bewegen, mit Jagen, mit Flüchten, mit allerhand andere Sachen kombiniert. Das heißt, wir haben, wenn man Stress benutzt in Kombination mit Bewegung, dann ist das ganz physiologisch. Und dann kann man anschließend wieder Pause machen. Das heißt, eine zweite Möglichkeit ist, was du als Physiotherapeut machen kannst, ist dann zu initiieren, okay, dann beweg mal ein Stückchen. Ja, und durch die Bewegung wird quasi der Stress, die Energie, die man freigesetzt hat, die wird dann auch tatsächlich verbraucht.
Gibt es denn bei dem IFAD-Konzept bestimmte Aspekte, Wissenspunkte, die ein Therapeut mitbringt, um eben effektiv Stress behandeln zu können?
Also jeder IFAD-Therapeut lernt im ersten Modul die Stressphysiologie. Und lernt im ersten Modul die psychophysiologische Klassifikation, das heißt, welche Konsequenzen hat dieser negative Stress, dieser dauerhafte negative Stress, die wir auch allostatic load nennen, welchen Einfluss hat diesen dauerhafte negative Stress auf den Körper? Und viele IFAM-Therapeuten erkennen dann auch den Einfluss von negativem Stress auf die Gesundheitssituation. Und viele IFAM-Therapeuten werden dann auch diesen Faktor negativer Stress bei Patienten mit Nackenschmerzen berücksichtigen. Ja, und da wir haben schon die Arme-Metapher im letzten Podcast gesehen. Ja, und da spielt negativer Stress, ne, das ist die zweite Schicht in dem Eimer, die spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja, und wenn wir einen dauerhaften negativen Stress haben, dann ist das nicht gut für uns. Ja, dann wird unser Körper wird dann dadurch ausgezehrt. Ja, und die Geschichte, die IFAM-Therapeuten dann häufig bei ihren Patienten dann verwenden, ist dann das Comic von der Lachsgeschichte, was du da siehst. Bei der Lachsgeschichte, da ist es auch, dass die armen Fische so programmiert sind, dass sie ihren Fluss in den Fluss aufwärts zu ihrer, dort wo sie geboren sind, dass sie dort laichen. Und das ist doch ein recht hoher Stressniveau, auch permanent. Und da werden permanent Stresshormone ausgeschüttet, ne, das Cortisol. Ja, deshalb sind die Fische auch so schön rot. Ja, lachsfarbig nennt man das dann auch. Und anschließend ist das Immunsystem von den Tieren ist da so erschöpft geraten, dass dann, wenn die Tiere dann geleicht haben, dass sie dann einfach meistens an irgendwelche Infektionskrankheiten sterben. Und mit diesem Metapher wissen wir, okay, wenn wir unser Leben nur in ein permanentes, erhöhtes Stressniveau leben, ja, dann ist es logisch, dass der Körper dann irgendwann eine Notbremse zieht und dann mit Beschwerden wie Nackenschmerzen dann reagiert. Und dann kommen Patienten, die kommen dann mit irgendeinem Rezept, mit einem HBS-Syndrom, kommen dann zu uns und dann wissen wir eigentlich schon von vornherein, aha, da spielt negativer Stress, das spielt dann eine Rolle. Und dann führt dann der Physiotherapeut dann auch ein Gespräch, ein wenig introvertiert sind, ja, dann fragst du als Physio und dann sagst, okay, gibt es irgendwelche Sachen, worüber sich Sorgen machen? Ja, und dann hört man eigentlich jeder sagen, ja, ich mache mir Sorgen. Ja, weil das ist eigentlich eine offene Tür, die man da eingeht. Ja, oder wenn man das dann eine vertrauensvolle Situation hat, dass man Menschen mal in Bauchlage oder in Rückenlage einfach mal berührt, einfach mal massiert, einmal eine Rückenmassage oder mal den Nacken mal berührt, nicht gleich strukturell therapeutisch tätig wird, aber einfach während dieser Berührung man einfach mal fragt, okay, wie ist es zu Hause? Haben Sie einen Partner? Wenn nein, wollen Sie einen Partner? Haben Sie einen Partner? Wollen Sie den loswerden? Dann geht man zu dem nächsten Schritt. Gibt es mit dem Partner, gibt es Kinder? Wenn ja, wie sieht es mit der Versorgung von den Kindern ein? Wenn nein, gibt es einen Kinderwunsch? Und so arbeitet man quasi diese ganze soziale Umgebung von Menschen, die arbeitet man ab und irgendwann stößt man dann in den privaten Bereich, stößt man dann auf irgendwelche Stressoren, die wir vorhin am Anfang gesehen haben. Der zweite Teil dieses Gespräches ist es natürlich dann auch, ob es berufliche Stressoren gibt. Ja, und dann sind wir wieder bei der Dame oder Herr, der im Büro sitzt und eine sitzende Tätigkeit hat, keine Pause haben, einen hohen Druck haben, zu wenig Personal hat. Ja, und dann ist es eigentlich logisch, dass der Körper dann irgendwann anfängt, sagt, huhu, ich möchte das nicht so, und dann, dass dann dadurch dann was anderes entsteht. Was ich meine Patienten empfehle, ist, dass wenn man ein erhöhtes Stressniveau hat und keine Entspannung hat, wenn das Leben nun mal so ist, dann sind Menschen auch nicht trainierbar. Das heißt, ich höre oft Menschen mit Nackenschmerzen, dass sie Sport machen. Und dann machen sie irgendwelche hochintensive Aktivitäten, ja, die HIIT-Trainings, und denken dann damit etwas Gutes zu tun für ihren Körper. Ja, es ist natürlich auch logisch, der Körper ist ergotroph getuned, die Stresshormone sind da. Das heißt, das sind Menschen, ich sage das immer, die surfen auf ihr Cortisol. Und da ist quasi der Sport, das Training ist dann ein weiterer Stressor. Und dann sage ich, okay, beweg mal eben erstmal niedrig intensiv. Mach mal einfach mal einen Spaziergang oder fang einfach mal an, mit deinem Fahrrad langsam einen Spaziergang zu machen. Das verstehen Menschen dann oft nicht. Sie sagen, ja, ich bewege doch, ich bin doch am Trainieren und ich mache doch das, aber es bringt alles nichts. Mein Rücken oder mein Nacken tut doch trotzdem weh, trotz meine Sets, die ich mache. Ja, und dann sagt man eigentlich, na okay, geh mal runter. Weil dann wird dann auch die Bewegung, die wird dann auch gleich wieder ein Pause. Und dann hat man wieder dieses Pauseprogramm, worauf unser Körper in der Biologie quasi basiert ist. Wenn man dann mit dem Training dann auch noch versucht, mehr Muskelkraft zu bekommen, dann wird das nicht gelingen, weil damit die Muskel wachsen können, brauchen wir auch wieder Pausemomente. Das heißt, wenn wir in Stress sind, dann können wir uns kein Trainingsprogramm darstellen. Das heißt, wenn ich sehe, dass bei Menschen, die in Stress sind und die dann ins Fitnesszentrum gehen, ja, sie haben Nackenschmerzen, ja, und wir haben in einem weiteren Podcast gesehen, dass Schmerzen eigentlich nur sagen, es muss sich was ändern. Ja, und dann ist es vielleicht, dass der Nackenschmerzen sagt, okay, du musst deine Trainingsmethode ändern. Mit Übungen bin ich nicht einverstanden. Ja, Patienten sollen schon ihre Übungen machen. Patienten sollen sich schon strecken und bewegen. Aber nicht mit viel Kraft. Ne? Dann geht es eigentlich mehr um Geschmeidigkeitsübungen, ne? Auf diese Art und Weise, dass man einfach mal eingradig einfach mal bewegt. Oder unsere bekannte Zirkumduktionsbewegung. Ja, oder einfach mal den Kopf mal nach links oder mal nach rechts drehen. Ja, die Mobilität, die Geschmeidigkeit wird damit aufrechterhalten oder erweitert. Das sind natürlich gute Sachen. Aber bitte keine harte Sache. Mhm. Ja, natürlich. Ja, wenn man kann da drüber einfach konsequent in den Eimer kann man da die verschiedenen Schichten kann man da reingehen. Ja, da haben wir zuerst natürlich die Schicht Systemerkrankungen. Ja, das heißt, wir wissen, dass Menschen mit Diabetes, Menschen mit Rheumafaktoren, Menschen mit einer nicht gut funktionierenden Schilddrüse, ja, dass die letztendlich dann auch eher zu Beschwerden im Bewegungssystem, zum Beispiel auch die Halswirbelsäule, eine Rolle spielt. Ja, das heißt, ich frage alle meine Patienten, die mit Nackenschmerzen, die zu mir kommen, ob die solche Systemerkrankungen haben. Das zweite ist der Faktor negativer Stress, ne? Stress ohne Kontrolle. Haben wir gerade darüber gesprochen, ist nicht angepasstes Haltungs- und Bewegungsverhalten. Ja, das sind Menschen, die zu viel, zu wenig oder falsch bewegen. Haben wir gerade auch abgehakt. Die vierte Schicht in dem Eimer, das sind die sogenannten Dispositionen. Ja? Das können Blockierungen sein, zum Beispiel in der HWS. Ja? Und das sind natürlich dann Sachen, die ein Manualtherapeut, ein von IFAM geschulter Manualtherapeut, dann natürlich hervorragend machen kann. Ja? Das wird ausführlich in der Weiterbildung geschult. In verschiedenen Modulen, um letztendlich dann auch Voraussetzungen zu schaffen für normales Bewegen. Ja, wenn Patienten sagen, ja, ich soll meinen Kopf nach rechts drehen, aber ich kann meinen Kopf nicht nach rechts drehen. Ja, dass man dann dann hat. Ne? Das sind eigentlich die drei wichtigsten Schichten, die da eine Rolle spielen. Ja, wir haben noch die fünfte Schicht, die obstruktive Zirkulationsstörungen, die wir in dem Podcast über die Eimermetapher gesehen haben. Die spielen aber hier nicht so oft eine Rolle. Ja, das heißt, die drei Schichten, die da eine Rolle spielen, sind einmal negativer Stress. Da können Patienten selber irgendwas tun, über das Initiieren von Pausenkultur, über Schlafhygiene und alles, was dazugehört. Dann die Schicht nicht angepasstes Haltungsbewegungsverhalten. Das ist das Verändern von Bewegungsmuster. Ja? Nicht keine HIIT-Trainings, sondern einfach langsam arbeiten. Und das, was der Therapeut machen kann, der Manualtherapeut, letztendlich dann Voraussetzungen schaffen für normales Bewegen über seine manualtherapeutische Technik. Das, was man als Therapeut machen kann, ist letztendlich erwähnen, über das Thema Schlaf einfach mal nachzudenken, ne, dass Schlaf etwas Notwendiges ist, dass wir Schlaf brauchen. Ja, ich empfehle Patienten dann auch oft das Buch, das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker zu lesen. Da stehen ganz viele sinnvolle Informationen, die auch evident sind, über Schlaf beschrieben. Ja, was ich im Kurzen zu meinen Patienten dann sage, ist, betreib eine Schlafhygiene. Ja, das heißt, sorg dafür, dass der Raum nicht zu warm, nicht zu kalt ist, dass das Bett bequem ist, dass keine elektronischen Geräte stören, kein Fernseher im Schlafzimmer und dass das Bett im Prinzip benutzt wird, um zu schlafen. Und das ist letztendlich, was denke ich, zentral steht. Ja, wir wissen diesen Rhythmus im Tag von gestresst, ergotroph getuned und Entspannung, trophotrop getuned zu sein. Diesen Rhythmus, die haben wir quasi zweimal am Tag. Das heißt, wir stehen morgens auf, sind auf Arbeit, sind gestresst, dann eine Mittagspause, da sind wir unten, dann sind wir wieder gestresst, unser Nachmittagsprogramm, und dann abends geht es wieder runter. Das ist unsere Biologie. Das ist der zirkadianen Rhythmus, so wird das auch genannt, dass wir zweimal am Tag ein Hoch haben und ein Tief haben. Ein Hoch haben und ein Tief haben. Und dann verstehst du jetzt schon, dass wenn Menschen eigentlich nur ein Hoch haben und dann versuchen, abends ein Tief zu haben, dass das nicht gut funktioniert. Ja, wir wissen, dass diesen zweimal der Rhythmus, dass das quasi unserem Biorhythmus entspricht. Und dann sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin beim Stress haben. Sorg dafür, dass du eine ordentliche Mittagspause hast. Weil wir wissen, dass Menschen, die eine ordentliche Mittagspause haben, dass die nachts dann auch besser schlafen. Das ist ein ganz großes Feld, was man beackern kann. Und Ernährung bestimmt das sicherlich dann auch eine Rolle mit, ob Nackenschmerzen da sein können. Wenn wir tatsächlich Systemerkrankungen haben.
Über den Faktor Ernährung gesprochen. Was kannst du uns noch ergänzend dazu sagen?
Ja, wenn man versucht, die Brücke zu machen zwischen Ernährung und Nackenschmerzen, dann muss ich ein wenig ausholen. Ja, es ist sicherlich, dass bei Menschen, wobei die Systemerkrankungen da eine Rolle spielen, Menschen, die Diabetes haben, Rheumafaktoren oder Menschen, die auch prädiabetisch sind, ja, die sich, was man so sagt, ungesund ernähren. Ja, Menschen, die viel Fleisch essen, viel Kohlenhydrate, viel Fette essen, ja, viele gelbe Sachen. Ja, dass diese Art von Ernährung auch dazu führt, auch viel Fertiggerichte, ne, dass diese Art von Ernährung dafür sorgt, dass es zu so einer sogenannten stille Entzündung kommt, Silent Inflammation. Und eine stille Entzündung kann auch mit ein Grund sein, dass Menschen Nackenschmerzen haben. Ja, das heißt, man kann versuchen, über eine Ernährungsänderung dann zu sagen, okay, statt Gelbes zu essen, esse mir Grünes oder Buntes. Ja, statt Fleisch sorgst du dafür, dass du deine Eiweiße auch auf pflanzlicher Ebene bekommst. Dann ist das sicherlich ein möglicher Faktor, die da eine Rolle mitspielt. Aber wir sind als Physiotherapeuten sind wir primär Bewegungsexperten. Ja, das heißt, ich sehe meine Aufgabe als Physiotherapeut, um zu sagen, okay, wie kannst du über Bewegung deine Nackenschmerzen positiv beeinflussen? Und da haben wir vorhin schon sehr viele Optionen angedeutet. Ja, und wenn unsere Patienten diese Ansätze in ihre täglichem Leben tatsächlich einsetzen, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Wenn dann darüber hinaus dann auch noch eine Ernährungsberatung stattfindet, wie man von gelbes Essen auf grünes Essen, mal ganz salopp gesagt, kommt, dann steht das natürlich auf ein anderes Plan. Aber ich bin der Meinung, man soll zuerst über Bewegung versuchen, das Gesundheitsproblem anzugehen. Ernährung hat meiner Meinung nach, spielt sicherlich eine Rolle. Spielt auch beim Patienten eine Rolle, die letztendlich dann auch über Systemerkrankungen verfügen. Ja, mittlerweile ist natürlich die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist prädiabetisch. Das heißt, das wird bei vielen Menschen wird das sicherlich eine Rolle spielen. Dennoch Veränderung ist ein Stressor an sich. Und wenn man die aerobe Bewegung, wenn man die quasi gut im Griff hat und man hat trotzdem dann noch Nackenschmerzen, ja, dann kann man sagen, okay, jetzt ziehen wir die Schublade Ernährung auf. Aber ich bin Physiotherapeut und deshalb ist meine erste Option, meine erste Priorität ist Bewegung.